Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Heute starten wir mit dem Thema Schulwegsituation. Die ein oder anderen haben es vielleicht schon mitbekommen, die ihre Kinder an der Pestalozzi-Schule abgeben. Die Waffenstraße ist jetzt wieder für den Verkehr freigegeben und ein bisschen anders als gewohnt. Dazu gab es schon einen Facebook-Artikel, den ich gelesen habe und mir wieder meinen Teil dazu denken durfte. Und jetzt geht es aber darum, wie können wir die Situation lösen? Denn so schön ist er aktuell nicht. Es scheint ein kleines Chaos zu herrschen, oder Lukas?
Wenn ihr versucht, nach den Facebook-Kommentaren zu fragen, aber vielleicht besser nicht.
Nee.
Wir wussten, als wir vor 4 Jahren das Konzept erarbeitet haben, hey, die Ampel muss weg und dann muss man ein bisschen was machen für die Schulwegssicherheit. Da war eine zweite Reihe Poller geplant.
Mhm.
Die haben wir dann rausgenommen damals, weil es politisch schwierig war, haben die dann beim Zufahrtsschutzkonzept neu diskutiert. Aber das wurde dann nicht weiter bearbeitet, als die Zuständigkeiten dann gewechselt sind vor einem Jahr. Und jetzt ist einfach die Straße offen und die Situation, die man hat vor 4 Jahren kommen sehen, die ist einfach noch nicht gelöst. Da hat die Schulleitung und die Elternschaft darauf aufmerksam gemacht, jetzt soll auch was passieren. Aber wie immer gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wie das gelöst werden soll. Und eigentlich, Waffenstraße, da sind 2 große Schulen,
ja.
Mit der Pestalozzi-Schule, auch die größte Grundschule der Stadt. Und das ist eine Fahrradstraße, ne? Also ich glaube, es spricht das ein oder andere dafür, dass man da noch mal ein bisschen mehr Verkehrsberuhigung macht. Aber mal schauen.
Mal schauen, was passiert.
Ich komme gerade vom Spendenlauf des OHGs. Die haben ja einmal im Jahr so eine Aktion am Anfang des Schuljahres. Seit über 20 Jahren machen die das für karitative Zwecke. Dann sucht man sich Sponsoren, läuft dann immer so eine Kilometerrunde und kriegt dann für jede Runde, die man gelaufen hat von seinen Sponsoren, was als Spende für diese sozialen Projekte. Ich habe 18 Runden geschafft, aber dieses Jahr war es im Südpark und nicht in der Innenstadt aus Sicherheitsgründen.
Also 18 Kilometer waren das dann auch heute Morgen.
Ja, genau.
Nein.
Aber ein paar der Jungs und Mädels haben mich auch überholt und
sehr
überrundet.
Gut.
Also das war dann auch ein bisschen, aber gut, die sind halt auch 20 Jahre jünger und viel schlanker,
ja.
Und größer als ich, ne?
Ja, ich durfte es auch beobachten heute Morgen von der Terrasse aus. Also es sah sehr gut aus und die waren wirklich alle hochmotiviert. Das war richtig schön anzuschauen.
Waren sie absolut.
Und dann starten auch gleichzeitig jetzt die Frauengesundheitswochen, übergreifend in der ganzen Südpfalz, von September bis November. Das heißt, es gibt wirklich wundervolle Workshops, es gibt Spaziergänge, es gibt Yogakurse, speziell ausgelegt auf das Thema Frauengesundheit, weil es eben so ein bisschen so ist, dass wir da nochmal ein spezielles Auge drauf werfen müssen. Und alle Infos und Kurse findet ihr unter www.landau.de. Und könnt euch wirklich aussuchen, wo ihr gerne mal reinschnuppern wollt.
Da hört man immer wieder, dass ja Medizin total auf Männer fixiert ist,
ja.
Und so ganz viele Frauenaspekte da gar nicht groß erforscht wurden die letzten Jahrzehnte.
Richtig, gerade beim Punkt Herzinfarkt ist das zum Beispiel so ein Thema. Man sagt ja oft, ne, dann fängt der linke Arm an, weh zu tun. Und gerade bei Frauen sind die Symptome einfach ganz anders.
Mhm.
Und das wird jetzt so langsam erforscht, es geht immer mehr in die Richtung. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
Mhm. Wer in den letzten Wochen in unserer Innenstadt war, wir haben es bei News auch schon mal erzählt, hat unsere wunderschönen Zufahrtsschutzelemente, also diese grauen Kästen gefunden.
Ja.
Wenn man da dagegen fährt, hält es ein Auto zumindest auf. Das ist der Sinn und Zweck dieser Dinge. Aber hübsch sind sie ja wirklich nicht.
Nee.
Jetzt hat sich eine kleine Gruppe Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler gefunden, die zusammen mit dem Stadtmarketing und dem Büro für Tourismus einige von denen bepflanzt hat. Und wir wollen dann noch einige bemalen lassen, vielleicht von Schulen oder von Kinderprojekten oder von Künstlern und andere sicherlich auch noch bepflanzen. Also wer da draußen irgendwie vielleicht Lust hat, die Verantwortung zu übernehmen für einen dieser Kübel vom eigenen Laden, von der eigenen Gastronomie, meldet euch gerne, wir vermitteln das. Die Dinger müssen sein, aber
ja.
Sie könnten ein bisschen hübscher sein.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch News. Das Kaufhofloch hat einen neuen Projektpartner. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also wir hatten da ja eine Firma, die 2019 mal gesagt hat, hey, wir reißen den Kaufhof ab und bis Anfang 2024 bauen wir da ein komplett neues Gebäude hin.
Ja, knapp daneben.
Hat nicht geklappt, ne? Und jetzt sind wir schon im September des Jahres 2025, da ist immer noch ein tiefes Loch und da muss jetzt mal was gemacht werden. Der bayerische Projektentwickler ist jetzt ausgestiegen, hat jetzt entschieden, okay, wir verkaufen das Grundstück. Und es geht an die Sparkasse. Die Sparkasse möchte dort ein neues Dienstleistungszentrum einrichten. Und weil uns auch Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, dass sie das Thema Loch am Hauptbahnhof total interessant finden, wollten wir eine Folge machen. Deshalb kommt bald einer der Sparkassenvorstände und wir löchern ihn mal, was das denn soll, ob das eine gute Sache ist. Ich glaube schon, dass es eine gute Sache ist.
Ja, und auf jeden Fall besser als jetzt.
Was da noch alles mit zusammenhängt.
Genau, also seid gespannt und wir starten.
In die inhaltliche Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Immer was los in Landau. Und bei uns sitzt wieder mal der Herr Dr. Heckel. Passend zu unserem gestrigen Pressetermin, also im Zoo war unglaublich viel los. Wir hatten einen großen Rummel, denn unser Gepardenbaby wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Aber da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen ausholen, weil wir hatten mal einen Asamo und daraus wurde ein Asama.
Eine Asama, genau.
Ja, erstmal ist es toll, heute wieder hier zu sein und über die Gepardin Asama sprechen zu können. Und um da gleich Aufklärung zu bieten, warum aus Asamo Asama wurde. Da gibt es ganze Internetforen, die sich mit der Geschlechtsbestimmung kleiner Kätzchen befassen, woran man es sehr früh und ziemlich sicher festmachen kann. Genau gesagt gilt es zwischen zwei runden Löchlein oder einem runden Löchlein und einem kleinen Schlitzlein zu unterscheiden.
Ah, okay.
Und das ist manchmal in den ersten Tagen wirklich nicht ganz einfach. Im Grunde bemisst sich die Geschlechtsbestimmung zu diesem frühen Zeitpunkt etwas am Abstand zwischen den beiden Öffnungen. Und natürlich wäre jetzt bei einem größeren Tier, im Falle männlich, auch Ansätze vielleicht der Hoden schon zu sehen, aber bei so ganz kleinen ist das nicht. Und da kann man ein kleines Schlitzlein auch noch mal schnell für ein kleines Löchlein halten. Das hat sich aber nach ein paar Tagen dann aufgeklärt. Und das Gute war, der Name war gut gewählt, weil aus einem Asamo konnte man schnell eine Asama machen.
Ich habe gestern dann beim Pressetermin gemeint, ah nee, es war vorgestern. Ach, wie die Zeit verfliegt. Ich weiß, Sie sind alle hier, um ein süßes Tierbaby zu sehen, aber eigentlich ist das ein Artenschutztermin.
Ja.
Das hat es, glaube ich, nicht so sehr in die Medien geschafft, aber wir haben ja jetzt vielleicht nochmal die Gelegenheit, kurz darüber zu sprechen. Dr. Heckel hat, glaube ich, die genaue Zahl. 43 Geparden gibt es dieser Unterart in europäischen Zoos, in deutschen Zoos nur 2. Mhm. Seit über einem Jahr ist Asama die einzige geborene weibliche Gepardin. Und das ist natürlich für ein Artenschutzprojekt, bei dem wir versuchen, die genetische Vielfalt und möglichst viele Individuen irgendwie zu erhalten, weil sie in ihrem natürlichen Lebensraum bedroht sind, um eines Tages vielleicht ihre Nachkommen mal auszuwildern, ein Riesenproblem, oder Herr Dr. Heckel?
Zunächst möchte ich mal sagen, dass ich tatsächlich sehr dankbar war für Ihr Eröffnungsstatement unseres Pressetermins. Sie haben das also wirklich absolut richtig auf den Punkt gebracht. Die Verführung bei Medienvertreterinnen und Vertretern war natürlich sehr groß. Zunächst mal das süße kleine Gepardenbaby, was per Hand aufgezogen wurde, so in den Mittelpunkt zu stellen wegen des Knuddeleffekts. Aber in der Tat ist das nicht das Thema oder die Motivation für dieses wirklich herausfordernde Vorhaben. Und ich finde es auch toll, dass heute die Gelegenheit ist, darüber zu sprechen und vielleicht auch mit der ein oder anderen Unklarheit bei den Hörenden ein Stück weit aufzuräumen. Es ist ein sehr komplexes Angehen, dieses Thema mit dieser Handaufzucht und auch in diesem speziellen Fall. Und da gibt es vieles, worüber man tatsächlich reden muss und reden kann.
Mhm. Wobei sie wirklich sehr süß ist. Na,
ja.
Also du hast ein paar Bilder gesehen.
Ja, ja. Und ich glaube, auch das ist ein guter Aufhänger, um zu sagen, okay, ich gehe mit meinen Kindern in den Zoo. Ne? Aber ab dann, finde ich, kommt der Punkt bei uns Eltern, um zu sagen, okay, dieses Tier ist nicht nur süß, sondern wisst ihr, wie es den Tieren in freier Wildbahn geht? Wie können wir sie schützen? Wie können wir, ne, auch als Eltern den Kindern das nahebringen? Und natürlich ist es schön, wenn es dann goldig aussieht, aber einfach auch Wissen vermitteln gehört da absolut dazu, ja.
Aber gerade dieses niedliche Aussehen ist auch der gute Aufhänger über die Probleme der Bedrohung. Gerade auch dieser speziellen Art zu sprechen. Die Niedlichkeit der kleinen Geparden Aber auch die Tatsache, dass Geparden unter den Wildkatzenartigen als generell ziemlich gut zähmbar gelten, wird ihnen zum Verhängnis. Und speziell auch den Vertretern dieser besonderen Unterart, die wir bei uns im Zoo Landau halten. Es handelt sich hier ja um nordostafrikanische oder Sudan-Geparden. Sie gehören damit zur Art der Geparden. Aber es gibt in den verschiedenen Regionen Afrikas und ganz, ganz kleine, extrem kritisch bedrohte Restbestände des asiatischen Geparden. Und die sind ein bisschen unterschiedlich. Wenn wir die meisten Geparden in den europäischen Zoos uns angucken, dann handelt es sich da um südwestafrikanische Geparden, die also ihre natürliche Vorkommen in Namibia oder Südafrika haben. Diese Tiere sind in der Regel körperlich ein bisschen größer und stabiler und auch von der Fleckung etwas anders. Aber die sind dadurch, dass sie in den genannten Ländern vorkommen, relativ gut geschützt. Die Tiere sind in der höchsten Schutzkategorie des Washingtoner Artenschutzabkommens, also ein legaler Handel ist überhaupt nicht möglich. Nur das Verbreitungsgebiet des nordostafrikanischen Geparden sind Länder wie Somalia oder einstmals Djibouti, wo sie auch schon ausgerottet sind, das östliche Äthiopien, Südsudan oder auch der nördliche Tschad. Und wenn ich jetzt diese Länder benenne, ist, glaube ich, jedem klar, dass das leider nicht gerade Horte des Friedens und der Gesetzmäßigkeit sind. Und so ist auch da die Grundlage und der Weg geschaffen, dass Tiere, die dort illegal eingesammelt werden, zum Beispiel als abgefahrene Haustiere in, sagen wir mal, den arabischen Raum oder zu irgendwelchen Oligarchen auf das Sofa oder ins Eingangsfoyer der Villa finden. Und das ist natürlich genau das, was wir verhindern müssen.
Ja, also das ist natürlich immer was, wo man denkt, egal welcher Beitrag gepostet wird, es gibt immer Menschen, die gegen Zoos wettern. Aber man muss halt einfach auch diesen Punkt mit reinnehmen, dass es hier um Informationen geht, dass es eben darum geht, solche illegalen Zweige einfach zu verhindern, im besten Fall. Und das ist einfach wirklich so ein Punkt, wo man natürlich auch appellieren muss, hey, Infos raus und nicht immer nur, hey, ist das Tier süß. Natürlich ist es das, absolut, aber klar, sowas ist wichtig.
Jetzt sind diese Länder ja auch nicht solche, die gerade in der Situation sind, wo man sagen könnte, hey, es ist alles auf dem Weg der Besserung. Ja. Und in 5 Jahren kann man mit den besten Artenschutz- und Naturschutzprojekten vor Ort wieder ihre natürlichen Lebensräume ausweiten und sichern. Sudan wird, glaube ich, von dem Bürgerkrieg immer noch heimgesucht. Ja. Der Süden hat sich abgespaltet.
Ja.
Hunderttausende sind auf der Flucht. Wer weiß, wie viele sind schon gestorben. Das in so einem Umgebung natürlich jetzt nicht viel Zeit und Energie da ist, um Artenschutz und Naturschutz zu betreiben, ist erstmal nachvollziehbar. Und dann kommen unterschiedliche Dinge zusammen. Das eine, ne, die Wilderei und das Verkaufen als Haustier. Das andere, die Zerstörung der natürlichen Lebensräume. Also müssen wir irgendwo ein paar Populationen erhalten, damit wir sie vielleicht eines Tages in besseren Zeiten wieder auswildern könnten. Also natürlich nicht die Individuen. Also dass Asama mal ausgewildert wird, das wird nicht passieren, seien wir realistisch. Aber vielleicht ihre Nachfahren. Und wenn es zu wenige gibt, dann gibt es diese Chance eines Tages gar nicht mehr. Und da ist ein Weibchen nochmal besonders wichtig, Herr Dr. Heckel.
Ja, es war also wirklich ein schwieriger Abwägungsprozess. Mhm. Und generell, das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, ist die Notwendigkeit zu einer Handaufzucht bei einem Wildtier absolut suboptimal.
Mhm.
Also wir wären alle total happy gewesen, diese Gepardin, ihre Mutter, die Rose, hätte einen vierköpfigen, fünfköpfigen Gepardenwurf geboren und hätte, so wie das schon zweimal problemlos im Zoo Landau gelaufen ist, einen solchen Wurf selbstständig aufgezogen. Nur wir sind eben mit einer anderen Realität konfrontiert worden. Es wurde nur, wir wussten ja, dass die Rose tragend ist. Wir hatten auch ziemlich klare Erkenntnisse, wann die Geburt sein würde. Und waren insofern ganz euphorisch und hofften, dass genau diese Situation eintreten würde. Mehrere Jungtiere, alles wird gut laufen. und wurden dann mit der Mitteilung des Tierpflegers überrascht. Es ist nur ein Jungtier und das sieht leider auch nicht so richtig fit aus. Und da war Handlungsbedarf. Mhm. Und man muss sagen, die moderne Tiergartenbiologie versucht, ohne Handaufzuchten auszukommen, mhm. weil es Risiken mit sich bringt, weil es Schwierigkeiten birgt, ein Tier, was mit der Hand aufgezogen ist, artgemäß mhm. im Grunde in die Gemeinschaft der Tiere ihrer Art dann nachher einzugliedern. Mhm. Aber es gab hier triftige Gründe, die wir auch nicht alleine in Landau entschieden haben, sondern das wird auch abgestimmt mit Expertengremien in der europäischen Zoowelt, in dem Fall, dass gesagt wurde, die Art ist extrem gefährdet. Sie ist sehr selten in Zoos, wie Sie schon angesprochen hatten. Es gibt nur 43 Individuen im Moment in den europäischen Zoos und das sind ja nicht alles zuchtfähige Tiere. Mhm. Das heißt, die effektive Zuchtpopulation ist noch viel, viel kleiner. Es gab eben nur diese eine Geburt überhaupt mhm. in den letzten 12 Monaten. Dann ist dieses Tier jetzt noch ein weibliches Individuum, was das Ganze nochmal besonders wertvoll macht. Und in diesem speziellen Fall wurde dann halt entschieden, trotz aller Risiken und Herausforderungen werden wir eine Handaufzucht versuchen, immer wissend, dass es keine Erfolgsgarantie gibt. Und ich muss auch sagen, das war mit eigentlich der größte Druck, dem wir im Moment auch unterlegen sind. Natürlich ist es schon mal nicht einfach, so eine Handaufzucht zu machen. Aber letzten Endes fühlt man sich ja auch sehr diesem Tier gegenüber verpflichtet und möchte ja unbedingt, dass das auch gelingt. Mhm. Und eine Handaufzucht mit vielen Mal füttern und so ist natürlich sehr arbeitsaufwendig. Aber ich sag mal, das steckt man ziemlich locker weg, wenn sich alles gut und toll entwickelt. Nur wenn dann auch mal Schwierigkeiten auftreten. Und da hat uns leider die kleine Asama doch einige Sorgen mhm. mit gesundheitlichen Baustellen bereitet, dann wird es doch auch zu einer psychischen Belastung, muss man sagen.
Also man könnte gerade meinen, Sie reden von den ersten paar Wochen mit einem Neugeborenen.
Ja, oder?
Das fühlt sich ungefähr genauso an. Aber ich habe auch gelesen, Koliken haben da auch eine Rolle gespielt. Mhm. Also bei meinem Kind Nummer 1 war das auch die ersten 3 Monate wirklich. Ja, also so, dass man sagt, man kommt hier wirklich an seine Grenzen.
Und jetzt muss man sagen, der Herr Dr. Heckel hatte eigentlich Urlaub.
Oh.
Und hat mit seiner Frau, die auch gar nicht für die Stadt Landau arbeitet, also die ist auch Tierärztin.
Expertin,
mit der eigenen,
ja,
Praxis.
Super.
Und die beiden haben das einfach privat gemacht und ich habe gemeint, hier, das war ja wohl kein Urlaub, also ne, mhm. Da muss man ja irgendwie anders Urlaub nehmen, das hat er auch zurückgewiesen. Also das ist Pflichterfüllung und eine gute Tat für das Tier, die man kaum aufwiegen kann, dass er an der Stelle vielleicht noch einmal wiederholt. Aber ich habe das richtig verstanden, Geparden, Mütter nehmen Einzeltiere in der Regel nicht an, sondern es ist höchstwahrscheinlich davon auszugehen, wenn nicht die Handaufzucht, dann wäre Asama heute schon verstorben.
Da kann man ziemlich sicher von ausgehen und das ist jetzt auch nichts, was aus der Situation, ob ein solcher Gepard in Menschenobhut geboren wird, als Einzelgepard oder in der Natur geboren wird. Man weiß das von Geparden, dass ein Jungtier offensichtlich nicht ausreicht, um am Schluss überleben, diese mhm. Aufzucht zu überleben. Es gibt 2 Gründe. Das eine ist, dass offenbar der Saugimpuls nur eines mhm. Jungtiers nicht reicht auf Dauer, um hormonell die weitere Milchproduktion so in Gang zu halten, dass das Jungtier auch genug Milch bekommt. Mhm. Das ist so, dass die Mutter anfangs Milch hat. Vielleicht saugt das Jungtier auch, aber irgendwie diese hormonelle Rückkopplung, ich muss mehr Milch produzieren, ist nicht mehr gegeben und der Milchfluss versiegt, dann wird das Jungtier schwach und ja. je schwacher es wird, dann kommt noch dazu, dass die Mutter instinktiv bei einem Jungtier offenbar bei Geparden auch so gepolt ist. Naja, also es ist ja keine Vernunftsentscheidung, sondern es ist eine hormonell und instinktbedingtes Geschehen. Aber das sozusagen das Gefühl, diese ganze Energie über Monate in ein Jungtier zu investieren, was mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch noch aus anderen Gründen sterben kann, lohnt nicht. Da ist es besser, ich lasse es sozusagen gleich sterben, mhm. werde dann schneller wieder rollig, komme also wieder in meinen Geschlechtszyklus, kann mich wieder paaren und dann ist vielleicht die nächste Paarung von größerem Erfolg gekrönt, dann kommt vielleicht ein Fünferwurf zur Welt und da lohnt sich dann die Investition, die ganze Arbeit sozusagen, also zum Überleben der Art. Aber man muss ja wissen, auch gerade in der Natur, von 5 Gepardenjungen erreicht vielleicht am Schluss dann 1 überhaupt die Geschlechtsreife. Die Verluste sind extrem hoch, gerade bei Geparden, die stehen in der Natur unter einem ganz extremen Druck.
Ja, als Mama und Papa, bestimmt blutet einem das Herz, aber das ist halt einfach Natur, ne? Das muss man halt wirklich so sagen.
Ja, es ist aus evolutionärer Sicht vernünftig, das so zu machen.
Nachvollziehbar, aber in unseren menschlichen Begriffen wäre natürlich. Es natürlich. Ne?
Und insofern schwierig. Können wir diese Kriterien auch nicht automatisch übertragen, weil es geht ja um ein Tier, was in Menschenobhut ist. Und genauso wie wir dieses Tier medizinisch versorgen, wie wir es füttern, seine Umgebung pflegen, gilt es auch in einer solchen Situation eine Entscheidung gut abzuwägen und wie gesagt, in diesem Fall bei uns die Entscheidung einer Handaufzucht. Was ich sehr schwierig finde, das möchte ich hier auch mal ganz deutlich ansprechen, wir hatten eine ganz absurde Situation in der deutschsprachigen Zoowelt, weil wir uns aus guten Gründen, fachlichen Gründen, auf der einen Seite zur Handaufzucht einer Gepardin entschlossen haben. Auf der anderen Seite gab es Zoo-Kollegen, für die ich absolut meine Hand ins Feuer lege, dass sie fachlich absolut korrekt und richtig entschieden haben, die aber gesagt haben, 2 Löwenjunge, die von der Mutter nicht angenommen werden oder 2 Tigerjunge, die von der Mutter nicht angenommen werden, werden wir nicht mit der Hand aufziehen, beziehungsweise werden sie einschläfern. Eine sehr schwierige Entscheidung, die allerdings fachlich in dem Fall korrekt und auch nachvollziehbar ist. Aber es ist natürlich auch verständlich, dass die, ich sag mal, laienhafte Öffentlichkeit, die sich nun nicht tagtäglich mit Tiergartenbiologie, Tierverhalten beschäftigt, solche Entscheidungen auch manchmal schwer nachvollziehen kann.
Und der Unterschied liegt dann darin, dass Löwen einfach nicht ganz so gering an Zahl sind und nicht die genetische Vielfalt so gering ist.
Das ist sicher ein Aspekt gewesen, aber Löwen leben auch in ihrem Sozialverband ganz anders. Geparden sind im Grunde Einzelgänger. Das heißt, es ist für einen Geparden oder auch für einen Tiger nicht schlimm, im Grunde alleine zu sein. Es entspricht im Grunde dem Normalzustand auch in der Natur. Die einzigen Zeiten, wo zum Beispiel ein Gepard oder ein Tiger mit anderen Geparden oder Tigern zusammen ist, ist für die Werbung und Paarung oder die Mutter eben mit ihren Jungtieren, bis die in die Geschlechtsreife kommen. Bei Löwen ist das aber zum Beispiel ganz anders. Die sind Rudeltiere, die also ganz, ganz intensive Sozialkontakte haben. Und da ist natürlich besonders wichtig, dass diese Prägung als Löwe sehr, sehr gut funktioniert. Bei uns war es jetzt auch so, wir waren am Schluss froh, dass es vor allen Dingen dann auch noch ein Weibchen ist bei den Geparden, weil es vermutlich oder nach all dem, was man auch an Erfahrung hat und weiß, etwas einfacher für eine handaufgezogene Gepardin sein wird, als Gepardin nachher zurechtzukommen. Wir werden sie ja, wenn das jetzt so weiterläuft wie geplant, irgendwann mal mit einem Zuchtkater zusammentun. Jetzt ist natürlich so, da muss man natürlich wissen, was jetzt passieren soll. Jetzt ist allerdings die Paarung bei Geparden auch sehr stark natürlich hormonell gesteuert. Die Katze ist in Rolligkeit, sie ist empfängnisbereit und da gibt es im Grunde das instinktive Verhalten, sich dem Kater anzubieten. Da braucht man nichts lernen, da braucht man nichts lernen, sondern das ist instinktiv verankert. Und bei Katern ist es aber so, wenn die mit der Hand aufgezogen sind, kann es sein, dass die eben nicht adäquates Verhalten gegenüber der Katze zeigen, vielleicht zu aggressiv rangehen und das dann eher zu Schwierigkeiten führt. Wir werden darauf achten müssen, dass wir einen Kater finden, der sehr behutsam sozusagen mit der Asama dann umgeht. Und da gibt es verschiedene Individuen, da müssen wir uns halt sehr genau erkundigen.
Jetzt haben wir in einer anderen Folge mal gelernt, dass bei diesen bedrohten Arten in der Regel ein Zuchtbuch geführt wird. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, führt ihr Dubliner Kollege das Zuchtbuch für diese Gepardenunterart.
Ja.
Wer entscheidet denn jetzt, ob Asama im Landauer Zoo bleibt oder ob wir sie mal abgeben an einen anderen Zoo?
Das ist tatsächlich der Zuchtbuchführer, der allerdings bei seiner Entscheidung unterstützt wird durch ein sogenanntes Species Committee, also ein Artenkomitee. Das sind Fachleute aus europäischen Zoos, die da beratend zur Seite stehen. Und die gucken sich dann an, die Analyse, die gemacht wird über die Verwandtschaftsverhältnisse der noch vorhandenen Individuen, die zuchtfähig sind. Mhm. Und im Grunde entscheidet hier im Wesentlichen die Genetik, ob man versucht, Tiere mit einem optimalen genetischen Verpaarungsgrad zusammenzubringen. Mhm. Ob das am Schluss dann realistisch ist, weil ich meine, das Tier muss aus Zoo A zu Zoo B kommen und da gibt es viele logistische Hürden dann manchmal. Das ist eine Frage. Das zweite ist, und das hatte ich gerade ja versucht, auch kurz schon anzusprechen, auch die Individuen müssen am Schluss kompatibel sein. Es heißt nicht, nur weil ich einen männlichen und einen weiblichen Gepard zusammensetze, dass das zu einer erfolgreichen Nachzucht führt. Die Tiere müssen tatsächlich auch miteinander umgehen können. Das kann man natürlich nicht immer direkt voraussagen, aber es kann auch sein, man bekommt ein Tier zur Verpaarung und das versteht sich überhaupt nicht mit dem potenziellen Partner. Dann müsste man da nochmal wieder einen weiteren Austausch vornehmen. Wichtig ist, dass dieser Austausch natürlich erfolgt, ohne dass für dieses Tier jetzt Geld bezahlt wird. Das ist ja schon lange abgeschafft, dass Zoos Tiere gegen Bezahlung austauschen, sondern es ist nur maßgeblich, ob die Tiere aus genetischen Erwägungen zusammenkommen und der Empfängerzoo zahlt in der Regel den Transport. Das ist aber auch ein fairer Deal, weil jeder Zoo gibt ja mal Tiere ab oder braucht Tiere und sagen wir mal, über die Jahre gleicht sich das dann im Grunde aus, den finanziellen Aufwand, den man da auch betreiben muss.
Und jetzt sind quasi genau 2 Monate verstrichen. Asana ist jetzt 2 Monate alt und ist jetzt im Gehege in Landau. Das heißt, für alle, die wollen, dürfen jetzt schon mal schauen, was die kleine Maus macht.
Noch nicht ganz. Okay. Sie ist jetzt schon die letzten 2 Wochen immer mal stundenweise an eine der Gepardenanlagen auch gewöhnt worden. Aber ist jetzt noch nicht dauerhaft da draußen. Sie wird ja auch noch intensiv betreut, was das Füttern angeht und dergleichen. Und sie braucht ja auch immer noch mal wieder Sozialkontakte. Also das gewährleisten wir. Aber wir sind jetzt dazu übergegangen, seit der Vorstellung vorgestern, dass wenn gutes Wetter ist und sonst keine Gründe dagegen sprechen, das Tier fit ist, wir das auch personell leisten können, dass wir täglich 15.30 Uhr bis 16 Uhr, also circa eine halbe Stunde, sowas wie eine Spielstunde mit der Asama auf einer unserer Gepardenanlagen machen. Und da kann man sie dann beobachten.
Sehr schön. Das klingt nach einem Plan fürs Wochenende.
Also ein guter Grund, mal beim Landauer Zoo wieder vorbeizuschauen. Ein wichtiges Artenschutzprojekt für diese bedrohte Tierart. Und auch viel, viel Arbeit in den vergangenen 2 Monaten, aber eine gute Chance für die Zukunft, zumindest ein paar Geparden zu retten und die Population nicht völlig aussterben zu lassen. Wir danken Herrn Dr. Heckel für seine Zeit und seinen erneuten, sehr willkommenen Besuch. Und das waren Isabel Schirmer,
Lukas Hartmann,
Jens Overheckel.
Dankeschön.
Bis bald.
Danke.